Deutschlandfunk.
Kreditkarten, Software, Clouds, KI. Was das angeht, ist Europa extrem abhängig von anderen Ländern.
Today we simply rely on non-EU providers for over than 80% of our digital products, services and infrastructure.
Über 80% der digitalen Technologien und Infrastrukturen in Europa stammen aus dem Ausland. Ein Großteil aus den USA.
And this is a huge problem for Europe's security of supply. But it also has a massive impact on our economies.
Das ist ein massives Sicherheitsrisiko und hat auch wirtschaftliche Auswirkungen, sagt Henna Virkkunen, die Technologiekommissarin der EU. Sie hat am Mittwoch ein Paket vorgestellt, wie die EU digital unabhängiger werden soll. Das schauen wir uns heute genauer an und fragen uns auch, wie läuft das denn bei uns in Deutschland bisher und was müsste passieren, damit wir nicht mehr so abhängig von den US-Tech-Giganten sind.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Donnerstag, der 4. Juni. Was passieren kann, wenn die USA von heute auf morgen das eigene digitale Leben stoppt, das hat ein französischer Richter vom Internationalen Strafgerichtshof ICC im vergangenen Sommer erfahren. Nicolas Guillou ist das und er erzählt im französischen Fernsehen, wie er plötzlich nichts mehr bei Amazon bestellen konnte. Sein Airbnb-Account wurde geschlossen. Expedia hat seine Buchung storniert. Die USA hatten ihn nämlich auf eine Sanktionsliste gesetzt, da wo sonst Terroristen zum Beispiel drauf landen. Alle seine Kreditkarten wurden gesperrt. Nicolas Guillou wurde plötzlich vom digitalen Leben ausgeschlossen. Weil er kurz zuvor einen Haftbefehl gegen Israels Premier Benjamin Netanyahu erlassen hatte. Einen engen Verbündeten von US-Präsident Donald Trump. Der Fall ist natürlich extrem. Er hat aber im vergangenen Sommer sehr deutlich gezeigt, wie abhängig wir in Europa von den USA sind, was digitale Dienstleistungen angeht. Und wie willkürlich die USA sagen können, wir schalten das jetzt ab. Und mit dem ganzen Thema kennt sie sich besonders gut aus.
Ich bin Friederike Kaltheuner. Ich arbeite seit fast 12 Jahren mittlerweile zu neuen Technologien und wie wir diese gestalten können.
Friederike hat in der Vergangenheit auch schon die EU-Kommission in Digitalfragen beraten. Wie problematisch findet sie diese Abhängigkeit Europas gerade von Tech-Firmen aus den USA?
Europa ist extrem abhängig. Das Problem ist nicht nur, dass Europa abhängig ist von amerikanischen Firmen. Und ich glaube, das Problem ist nicht mal eigentlich, dass es amerikanische Firmen sind, sondern das Problem ist, dass wir von einer sehr kleinen Anzahl an Firmen abhängig sind.
Und warum ist das ein Problem? Oder in welchen Situationen kann das ganz konkret zum Problem werden?
Also erstmal sehr interessant, warum wir gerade jetzt über dieses Thema reden. Und ich denke, der konkrete Anlass ist natürlich die Wahl Trumps in den USA und die zunehmende, sagen wir mal, Vermengung dieser dominanten Firmen mit der Trump-Regierung. Die Interessen dieser Firmen sind deklariert die Interessen der Trump-Regierung. Jedes Mal, wenn die EU in den letzten 2 Jahren Dinge angekündigt hat, wie zum Beispiel Strafen gegen Elon Musks X-Plattform, weil sie die europäische Regel nicht eingehalten haben, gab es Druck von Seiten der amerikanischen Regierung. Das heißt, diese Abhängigkeit, die schon immer ein Problem war, ist jetzt ein ganz konkretes politisches Druckmittel der USA unter Trump geworden.
Welche Gefahren entstehen denn dadurch vielleicht für uns auch ganz konkret im Alltag oder wenn man auch auf Behörden, die eben diese Dienste nutzen? Also was steht da wirklich für uns auch auf dem Spiel?
Das Problem, dass diese Abhängigkeit ein Druckmittel wird, was das im Extremfall heißen kann, zeigt sich ganz gut an der deutschen NGO HateAid. Die setzt sich ein gegen Hass im Netz. Und die beiden Gründerinnen haben an Weihnachten letztes Jahr erfahren, dass sie nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Und machen sich jetzt natürlich große Sorge, dass der nächste Schritt auch sein könnte, dass sie von den USA sanktioniert werden. Mhm. Eine Sanktion heißt in der Praxis, dass keine US-Firma mit ihnen Geschäfte machen kann. Das heißt, keine Mastercard, kein Visa, keine US-Cloud-Anbieter, keine E-Mail-Anbieter etc. etc. Keine dieser Firmen könnten, wenn die Regierung sich entscheidet, diesen nächsten Schritt zu gehen, mehr irgendeinen Vertrag mit den beiden eingehen. Und auf der Republika dieses Jahr haben die beiden erzählt, wie viel es kostet für ihre Organisation, sich auf dieses Szenario vorzubereiten. Und sie haben die Ziffer weit über 1 Million Euro genannt in ihrem Vortrag. Das ist natürlich nur eine NGO, aber das zeigt, wie diese Entscheidung, die man ja auch sehr rational trifft, ne, man schaut sich an, was für Optionen gibt es, ich wähle die günstigste oder die, die irgendwie am angenehmsten ist, als Organisation oder auch vielleicht als der öffentliche Sektor, wie unglaublich schwierig es ist, sich von dieser Abhängigkeit zu lösen und auch wie teuer es ist. Und das liegt auch daran, dass es oft nicht richtig gute europäische Alternativen überhaupt gibt.
Viele von uns benutzen Google, Cloud-Dienste, Amazon, PayPal, KI jeden Tag ganz selbstverständlich. Und das ist auch erstmal total nachvollziehbar, sagt Friederike. Es ist bequem, viele Produkte sind umsonst. Zum Problem wird's erst, wenn die Technologien als Druckmittel eingesetzt werden. Und das werden sie ja manchmal, das können wir miterleben. Siehe Nicolas Guillou oder HateAid. Jetzt gibt's aber eben auch Möglichkeiten, sich nicht mehr so erpressbar zu machen, an der eigenen digitalen Unabhängigkeit zu arbeiten. Anna Maibaum aus dem Unboxing News Team, du hast mit jemandem gesprochen, der für, ja, ich sag mal, deutsche Verhältnisse schon ziemlich vorangeht, oder?
Ja, genau. Ich habe mit Dirk Schröter gesprochen. Der ist Digitalminister in Schleswig-Holstein und da läuft echt vieles schon anders.
Den Ansatz, den wir verfolgen durch den Einsatz offener Software, quelloffener Software, Open-Source-Software zur Schaffung digitaler Souveränität, also das Lösen aus Abhängigkeiten, das ist ein zutiefst internationaler Ansatz.
Schleswig-Holstein arbeitet also mit Open-Source-Software. Mhm. Das bedeutet, dass man in den Quellcode, also die Bauanleitung eines Programms quasi, als Nutzende jederzeit reingucken und den dann halt auch für seine Zwecke anpassen kann. Es gibt also keinen Big Boss mehr aus den USA, der jetzt einem plötzlich einfach den QA-Code und somit den Zugang zum Programm wegnimmt oder halt heimlich mitliest, ohne dass man es weiß.
Und so eine Umstellung ist aber wahrscheinlich auch keine Sache, die von heute auf morgen irgendwie passiert, oder?
Nee, absolut nicht. Dirk Schröter sagt, sein Bundesland stellt jetzt schon seit 6 Jahren um.
Man braucht die Entwicklung einer Roadmap. Was macht man an welcher Stelle? Welche IT-Systeme setzt man wie ein? Welche Abhängigkeiten hat man zwischen IT-Systemen? Da braucht man eine gute Inventur, eine gute Bestandsaufnahme, damit man, wenn man einen Stein an einer Stelle umdreht, nicht an einer anderen Stelle ein größeres Problem entsteht.
Und außerdem geht es ja bei der Umstellung auch nicht nur um die neuen Programme, sondern halt auch darum, die Menschen mitzunehmen, die damit arbeiten sollen.
Ja, wenn du 25 Jahre mit Microsoft oder whatever arbeitest, ist das ja auch jetzt nicht so ganz easy, sich umzustellen.
Ja, genau. Zum einen das, aber diese Probleme haben tatsächlich auch jüngere Mitarbeitende, sagt Dirk Schröter.
Eigentlich fangen ja unsere Probleme schon in der Schule an, weil es dann sehr, sehr vergünstigte Lizenzen von großen Hyperscalern außerhalb des Europas kommen und dann wird schon in der Jugend angefangen sozusagen mit dem Training auf bestimmte Systeme.
Ja, und wir sind halt einfach Gewohnheitstiere und das wissen auch die großen US-Tech-Konzerne.
Wenn Schleswig-Holstein jetzt aber kein Teams mehr benutzt, kein Outlook, kein Word, was benutzen die denn stattdessen?
Also zum Beispiel LibreOffice statt Word, Open Exchange statt Outlook und statt Teams gibt es jetzt OpenTalk. Das ist halt alles Open-Source-Software. Mhm. Und auch das Abspeichern wichtiger Daten, das findet jetzt auf Nextcloud und nicht mehr auf SharePoint statt. Und ein Projekt, was gerade noch läuft, ist die Umstellung auf das Betriebssystem Linux in der Staatskanzlei. Das wird jetzt halt Schritt für Schritt nach vorne gebracht.
Und wenn du sagst, Schleswig-Holstein arbeitet da schon seit 6 Jahren dran. Da gab's Trump ja auch schon, da war gerade nicht Präsident, aber ist ja dann wieder Präsident geworden und er war schon mal Präsident. Warum haben die schon so früh damit angefangen?
Dirk Schröter sagt, damals hatte das gar nicht so viel mit diesem Unabhängigkeitsgedanken zu tun.
Wir haben sehr frühzeitig erkannt, dass wir mit unseren Lizenzgebühren den außereuropäischen technologischen Fortschritt finanzieren und dass wir mit unseren öffentlichen Mitteln Abhängigkeiten importieren und öffentliche Mittel exportieren.
Schleswig-Holstein hat irgendwann gesagt, wir wollen die ganze Kohle, die wir in Lizenzgebühren pumpen, lieber in Projekte vor Ort investieren. Mhm. Und das war dann halt der Anstoß für ein Umdenken. Dieses Umdenken, das kam bei Schleswig-Holstein aber einfach früher als bei vielen anderen Bundesländern. Viele sind zwar dran, aber die haben halt einfach später angefangen mit der Umstellung und hängen jetzt so ein bisschen hinterher. Es gab mal ein Beispiel, die waren super früh dran im Gegensatz zum Rest. Die sind aber gescheitert. Das war die Stadt München.
Und die haben dann aufgegeben wieder, oder was?
Ja, nee, nicht komplett. Also die haben schon im Jahr 2000 damit angefangen. Aber es hat im ersten Rutsch halt einfach nicht funktioniert. Ein Ziel war damals, dass die ganze Stadtverwaltung wegkommt von Windows und umstellt auf Linux. 2013 war es dann auch soweit und es war wirklich alles umgestellt.
Das heißt, die waren schon mal unabhängig von Windows, hatten eine gewisse digitale Souveränität und dann sind sie aber wieder zurück.
Ja, genau. 2017 ging es dann zurück zu Windows. Woran das jetzt lag, das ist von außen schwer zu bewerten. Also die Stadt sagt, dass manche Dinge einfach über Linux nicht funktioniert hätten. Es ist aber auch so, dass kurz vorher Microsoft seinen Hauptsitz nach München verlegt hat.
Und da vermutet wahrscheinlich manch einer einen Zusammenhang.
Ja, genau. Also in der bayerischen Landesregierung gab es auch gerade einen Koalitionsstreit noch, ob in der Landesverwaltung weiterhin auf Microsoft gesetzt werden soll. Mhm. Bayerns Digitalminister Fabian Mehring, der will auf Alternativen setzen. Und ausprobieren sollen die jetzt zunächst mal einen Teil der Mitarbeitenden im Digitalministerium.
Okay, also das Ganze ist noch nicht vorbei. To be continued. Wenn man jetzt als Bundesland so eine große Umstellung angeht, kostet das aber wahrscheinlich ja auch Geld, oder?
Ja, es kommt drauf an, wie man es macht. Also das sagt zumindest Schleswig-Holsteins Digitalminister Dirk Schröter.
Wir machen das schon aus unserem Budget. Und ehrlicherweise, das will ich jetzt auch sehr deutlich sagen, wir brauchen keine zusätzlichen Förderprogramme und keine zusätzlichen Gelder für irgendetwas, was in Richtung digitaler Souveränität geht. Was wir machen müssen, ist unsere öffentlichen Budgets schlicht umsteuern.
Das heißt, das Geld, das die Bundesländer einsparen, wenn sie jetzt nicht mehr horrende Lizenzgebühren zahlen müssen, ist so viel, dass sich dadurch der Umstieg halt gut bezahlen lässt.
Wie sieht es bei der Bundesregierung aus, also so auf Bundesebene? Gibt es da auch Initiativen, damit Deutschland souveräner wird digital?
Ja, tatsächlich. Also da tut sich auch was. Es gibt zum Beispiel CENDIS. Das ist die Abkürzung für Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Die gehören zum Bundesinnenministerium und deren Aufgabe ist es, Bund, Länder und Kommunen dabei zu helfen, digital unabhängiger zu werden. Heißt, die beraten, die schlagen Open-Source-Software vor und helfen dabei, dass sich alle untereinander über ihre Erfahrungen austauschen können.
Es gibt also Vorreiter wie Schleswig-Holstein. Wenn man auf ganz Deutschland schaut, dann scheint es aber noch ein ziemlich weiter Weg zu sein bis zur digitalen Unabhängigkeit. Aber es gibt ja auch noch die EU. Die EU-Kommission hat am Mittwoch das sogenannte Tech Sovereignty Package vorgestellt. Das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das die technologische Abhängigkeit Europas verringern soll. Bei Cloud-Diensten, Software, Halbleitern. Chips und Halbleiter sollen verstärkt in der EU produziert werden. Es soll in den nächsten Jahren viel mehr Rechenzentren in der EU geben, damit mehr europäische Cloud-Dienste genutzt werden können. Die Kommission schlägt auch eine Open-Source-Strategie vor, bei der europäische Open-Source-Software-Projekte gefördert werden. Finanziell und bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zum Beispiel. Neue KI-Modelle sollen stärker in europäischen Rechenzentren trainiert werden und nicht in Asien oder in den USA. Und dieses Maßnahmenpaket beinhaltet auch konkrete Gesetzesvorschläge, die aber natürlich noch durchs Europäische Parlament müssen. Wie würde denn Digitalexpertin Friederike Kaltheuner die Pläne bewerten?
Erstmal muss man sagen, die Ankündigung wurde dreimal verschoben, weil es angeblich Druck aus den USA gab. Also, dass es dieses Paket überhaupt gibt, ist erstmal ein ganz positives Signal. Es ist vielleicht das wichtigste digitale industriepolitische Paket des Jahrzehnts. Also was da entschieden wird, ist wirklich relevant. Das Dokument ist extrem lang. Niemand kann ernsthaft behaupten, es im Detail schon gelesen zu haben. Was aber trotzdem interessant ist und was man jetzt schon gut sagen kann, ist, dass die Problemanalyse richtig ist und auch wirklich zum ersten Mal ganz klar benannt wird. Es wird benannt, dass Europa abhängig ist, nicht nur von US-Firmen, sondern von einer ganz kleinen Anzahl an Firmen. Ja, also es wird, die Marktkonzentration wird benannt, sowohl wie die Abhängigkeit. Und in dem Paket gibt es auch eine Reihe gute Vorschläge. Das erklärte Ziel ist Offenheit, nicht Isolation oder Abschottung. Ich glaube, das ist positiv und gut. Die EU möchte Open Source fördern. Die EU möchte auch, dass bestimmte Regierungsanwendungen, irgendwie Militär zum Beispiel, ganz strenge Souveränitätskriterien anlegen müssen, wenn sie sich zum Beispiel für einen Cloud-Anbieter entscheiden müssen. Ich denke, das ist grundsätzlich sehr positiv. So, das sind die guten Seiten. Und trotzdem gibt es natürlich, wie immer bei solchen Vorschlägen, die Kompromisse sind und das Ergebnis langer Verhandlungen, gibt es auch einige Aspekte, die einfach vielleicht nicht so gut sind oder zu kurz greifen.
Zum Beispiel?
Ich glaube, eine Sache, die problematisch ist, es geht ja nicht nur um Datensicherheit oder um quasi das Ausnutzen dieser Abhängigkeit als Druckmittel, sondern es geht auch darum, wo langfristig Wertschöpfung stattfindet. Aus dieser Perspektive greifen einige der Maßnahmen wirklich zu kurz. Also wenn man sich anschaut, der Cloud-Markt wird dominiert von drei Firmen, Google, Amazon und Microsoft, die haben weit über 75% Marktanteil. Dieses Paket möchte mehr europäische Alternativen bauen. Es möchte so ein bisschen die Nachfrage dafür ankurbeln, vor allem mit dem öffentlichen Sektor. Aber was das Paket nicht richtig im Blick hat, ist, wie diese dominanten Firmen nicht nur den Markt dominieren, sondern wie sie mithilfe dieser Dominanz ihre Position auch ausnutzen. Es ist überhaupt nicht trivial, sich umzustellen. Und ich glaube, das Beispiel von HateAid zeigt, wie unfassbar teuer es selbst für eine NGO mit 50 Mitarbeitern ist, sich aus der bestehenden Abhängigkeit zu lösen. Und das Paket unterschätzt das. Die Leute oder Firmen und auch der öffentliche Sektor, die entscheiden sich nicht nur für Microsofts Cloud-Dienst, weil sie wollen, dass dort ihre Daten gespeichert werden, sondern sie entscheiden sich dafür, weil das als ganzes Paket kommt mit vielen Dienstleistungen und auch irgendwie KI-Modellen, die sie auch kaufen wollen. Wenn man quasi einfach nur jetzt mehr europäische Anbieter hinzufügt in den Markt, heißt das nicht, dass sich quasi diese Konzentration verändert.
Braucht Deutschland die EU denn überhaupt und da Vorgaben oder könnte man nicht auch wirklich eigenständig sagen, boah, wir legen jetzt selber viel mehr Wert auf digitale Unabhängigkeit, fördern Open-Source-Projekte und versuchen von diesen ganz wenigen riesigen Firmen wegzukommen?
Open-Source zu fördern ist toll. Europäische Alternativen zu fördern ist toll. Das reicht nur nicht, ne, wenn der Markt so dominiert wird und wenn die dominanten Firmen ihre Dominanz so sehr ausnutzen. Und das kann Deutschland nicht alleine lösen. Dafür braucht es europäische Lösungen. Und gerade sowas anzupassen, wie die öffentliche Beschaffung funktioniert, das muss auf EU-Ebene passieren. Nur auf EU-Ebene haben wir eigentlich überhaupt die Macht, um an diesem Markt wirklich was so zu verändern, dass sich strukturell etwas ändert. Und man muss auch dazu sagen, dass Deutschland eigentlich eher der Bremser war in dieser Debatte in den letzten Jahren. Mhm. Anders zum Beispiel als Frankreich, die viel aggressiver für, sagen wir mal, eine Art von Unabhängigkeit kämpfen, die auch wirklich heißt, dass die Wertschöpfung in Frankreich stattfindet. In Deutschland haben wir lange darauf gesetzt, dass US-Firmen unter strengen Regeln, wie zum Beispiel, wo die Daten gespeichert werden und wenn sie uns versprechen, dass alles verschlüsselt ist, hat uns das lange Zeit gereicht. Dass wir sagen, ne, es ist okay, dass der öffentliche Sektor Microsoft benutzt, wenn Microsoft Server in Deutschland stehen und die Daten verschlüsselt sind. Und erst jetzt wirklich in den letzten 6 Monaten hat da eine Kehrtwende stattgefunden und das ist grundsätzlich sehr positiv.
Und bei allen politischen Plänen kann man sich ja durchaus auch mal die Frage stellen, was kann man denn als Einzelner tun, um sich unabhängiger von Microsoft, Google, WhatsApp und Co. zu machen? Anna Maibaum aus dem Unboxing-News-Team hat noch ein paar Alternativen mitgebracht.
Ja, also wenn du von WhatsApp weg willst, ne, dann kannst du zum Beispiel auf den Messenger-Dienst Threema wechseln. Der kommt aus der Schweiz oder auf Olvi, die kommen aus Frankreich. Signal geht auch, die finanzieren sich spendenbasiert, die sitzen allerdings in den USA.
Jetzt hat man bei Messengern, die nicht WhatsApp sind, ja oft trotzdem auch das Gefühl, die nutzen eigentlich nicht so richtig viele Leute.
Ja, das wird aber immer mehr tatsächlich. Also ich bin vor kurzem auf Signal umgestiegen und ich würde mal behaupten, dass da jetzt so etwa 90% meiner FreundInnen sind. Du kannst aber ja auch zum Beispiel erstmal mit einer anderen Suchmaschine als zum Beispiel Google anfangen.
Dann müsste man aber das Wort googeln ändern.
Ja, genau. Also du kannst zum Beispiel Quant aus Frankreich ausprobieren oder Swisscow aus der Schweiz.
Was macht man dann? Quanten und Swisscown, oder was?
Ja, wahrscheinlich.
Naja, gut.
Und gut klappt die Suche auch über Ecosia. Die sitzen in Deutschland, die arbeiten teilweise aber noch mit Bing zusammen und die wiederum halt sitzen in den USA.
Jetzt sind Suchmaschinen das eine, aber KI ist ja mittlerweile aus unserem Alltag auch nicht mehr wegzudenken. Gibt es da Alternativen zu US-Diensten?
Ja, was echt gut klappt, ist Mistral, die kommen aus Frankreich. Und auch bei Cloud-Anbietern kannst du zum Beispiel Nextcloud aus Deutschland, pCloud aus der Schweiz oder Internex aus Spanien mal ausprobieren.
Und Mails schreibe ich dann auch nicht mehr von Google Mail, sondern von
Posteo, Tuta oder Mailbox.org. Es wird nur schwierig bei den sozialen Medien, ehrlicherweise, weil da gibt es noch keine konkurrenzfähigen Alternativen. Die anderen Angebote nutzen halt einfach noch zu wenige.
Naja, aber es gibt ja zumindest bei manchen Dingen Optionen, auf was anderes mal umzusteigen, wenn man das denn persönlich möchte. Danke.
Gerne.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Anna Maibaum, Clara Hofmann, Monika Ahrens, Alex Dojanow und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.